Ein Handwerker mit einer Mission. Deinen Handwerksbetrieb in VEB-Projekten zu profitabilisieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Der professionelle Bauablauf. Heutzutage sind Projekte massiv gestört. Architekten und Fachplaner machen alles falsch. Juristen vergiften Projekte. Sichere Argumentation in der VEB ist wichtiger denn je. Andreas Scheibe zeigt Chefs und Inhabern von Betrieben in VEB-Projekten Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit nachhaltig viel mehr Spaß und Sicherheit in Projekten realisieren kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Rechne das ab, was dir zusteht.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast der professionelle Bauablauf. Mein Name ist Andreas Scheibe und in der heutigen Folge sprechen wir über ein Übel in der Baubranche, nämlich, dass die Auftraggeber mit einer sehr kurzen Zündschnur kündigen. So, das böse Wort mit K. Ich habe mich jetzt dazu gewogen, mal eine Folge der Kündigung aus der Praxis zu widmen, weil mir das einfach massiv auf den Sack geht. Also, beleuchten wir das Thema mal aus verschiedensten Blickwinkeln, die uns Handwerkern so wehtun können. Also, das Hauptproblem, worauf Auftraggeber heutzutage überhaupt keinen Bock mehr haben, ist es Handwerker, die quertreiben. Handwerker, die nerven. Handwerker, die einfach nicht in Spuren. Handwerker, die sich auflehnen, die sich erklären können, die mit Argumenten überzeugen können, die sind unangenehm. Ja? Natürlich nur bei den 20% der Projekte, die bei euch schieflaufen. Ne? Die habe ich ja immer im Kopf hier. So. Wann wird man denn als Handwerker plötzlich als unangenehm wahrgenommen? Also, indem man mal ein bisschen auf Ursachenforschung geht. Warum gibt es überhaupt Probleme heutzutage in deutschen VEB-Projekten, die Auftraggeber dazu bewegen, ab und zu mal die Reißleine zu ziehen? Fangen wir mal ganz vorne an. Ganz vorne meine ich mit der Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen. Wenn man sich die Angebotsaufforderungen der öffentlichen Hand anschaut, dann kriege ich graue Haare. Termine, die offensichtlich völlig falsch genannt worden sind vom Architekten, Termine, die völlig ab von realitätsnah, von gut und böse sind, Termine, die völlig haltlos sind, die, was auch jeder weiß, aber der Bauamtsleiter so durchwinkt. Weil der politische Druck, es muss ja dann und dann begonnen werden, steht. Schließlich wurde das in so einem Ratsbeschluss auch einvernehmlich beschlossen. Also wirklich völliges, weiß auch jeder, völliges Belügen von Anfang an. So, wer ist denn eigentlich verantwortlich für die Terminvorgaben in solchen Angebotsaufforderungen? Der Architekt. Der Architekt verantwortet die hoheitliche Koordination. Damit verantwortet der Architekt auch das Vergabeterminplan-Thema und das Vertragstermin-Thema. Ein Fachplaner kann ja alleinstehend aus seinen Augen heraus keine Termine festlegen, weil er ja gar nicht die ganzen Zusammenhänge kennt, die nur hoheitlich der Architekt kennt. Deswegen heißt er auch Fachplaner und nicht Facharchitekt. So, das heißt, es geht schon damit los, dass öffentliche Auftraggeber sich belügen lassen von ihren politischen Gremien, von ihren ja, Planern und so weiter und denken, alles klar, funktioniert, läuft. So. Damit geht es schon los. So, wenn man dann in das LV reinschaut, was veröffentlicht wird, dann kriege ich meine nächsten graue Haare. Dutzende lange Seiten, Vorbemerkungen, bis irgendwann mal ein paar Positionen kommen, die man kalkulieren kann. Ne? In so einer 100 Seiten LV sind 40 Seiten Vorbemerkungen und 60 Seiten LV. So, die Vorbemerkungen, wenn man da mal ein bisschen reinschaut, dann weiß man schon sofort, was los ist. Hier hat versucht, irgendein ahnungsloser Planer, egal ob das jetzt ein Architekt ist oder ein Fachplaner, versucht seine ganzen verdeckten Planungsmängel auf den Handwerker zu übertragen. Ne? Unwirksame Klausel hier, unwirksame Klausel da, schwachsinnige Abweichung der VB hier, damit VB-Inhaltsklauselkontrolle offen. Wir haben in jedem LV im Öffentlichen mittlerweile Punkte, die sofort die Inhaltsklauselkontrolle für die VB öffnen. Nur weil die Planer denken, sie müssten irgendwie ihren scheiß Planungsfehler vertuschen. Oder aber ihre Inkompetenz auf den Handwerker übertragen. Nach dem Motto, der Handwerker ist der Fachhandwerker, der weiß schon, wie das läuft. So. Also, das heißt, das LV ist von voller unwirksamer Vorbemerkung Und wenn man dann auch sich die Mühe macht, die ganzen Langtexte zu lesen und man dann diese ganzen technischen Widersprüche im Langtext findet, die nicht aufzulösen sind, und man versucht, ein LV auszulegen, was wohl der Wille des Auftraggebers gewesen sein soll, und man dann stundenlang Märchenstunde spielen muss, dann weiß man schon, das Ding kann nur crashen. Und ihr Lieben, die Dutzenden, Hunderten LVs, die uns jeden Tag hier erreichen, die sprechen alle eine klare Sprache. Der Planer kriegt's nicht mehr hin. Weder in seiner Ausführungsplanung noch in seiner Ausschreibung. Wie soll der auch eine Ausschreibung hinkriegen, wenn der keine Ausführungsplanung mehr macht? Das ist nämlich jetzt die nächste Rangfolge oder die nächste Zeitfolge, die passiert, wenn man diesen Auftrag bekommt. Ne? Alle freuen sich, der Mindestbieter ist innerhalb der Kostenschätzung oder vielleicht ein bisschen drüber. Und jetzt freuen wir uns gemeinsam auf einen richtig geilen Bau. Ne? Man fängt dann an, mal eine Planung anzufordern. So, spätestens jetzt fällt das Kind in den Brunnen. Der Planer sagt, ist doch alles da. Das Problem nur, wenn man auf den Plan guckt und rechts unten den Planstempel guckt, steht da Vorabzug Entwurfsplanung. Wenn man dann mal einen Ausführungsplan hat, möchte der Auftraggeber den nicht freigeben. Das heißt, es gibt noch nicht mal vom Auftraggeber freigegebene Ausführungspläne. Denn wenn sich Auftraggeber jetzt mal fachlich die Mühe geben würden, ja, oder mal 3.000 Euro für einen ÖBO, für einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen ausgeben würden, um zu prüfen, ob die Planung vernünftig wertbar ist, wird man feststellen, dass die Planung totaler Schrott ist. Und sie gar nicht freigebbar ist. Dann würde man dafür sorgen müssen, dass der Planer und der Architekt endlich mal ihre ich muss aufpassen, was ich sage in der Folge, ich bin ziemlich emotional mit dem Thema, dass die Planer und Architekten einfach mal ihre Behinderungsanzeigen kriegen würden, ihre Mangelanzeigen kriegen würden, dass die mal die Abhilfe verlangen bekommen würden, mangelfrei zu leisten, dass sie mal die Schadenersatzandrohungen bekommen würden von den Auftraggebern, sodass der Planer und Architekt einfach mal zur Haftung gezogen wird. So. Klar wird dann der Bau auch nicht fertig, weil dann müssten sie einen neuen Planer ausschreiben. Ne? Können sich aber, Achtung, wieder politisch nicht leisten. Die wissen also teilweise sogar, dass sie Schrottplaner haben, gehen aber mit ihnen weiter, weil irgendwie der Bau fertig werden muss. So. Jetzt kommst du irgendwann ins Spiel und sagst, mit der Scheiße kann ich nicht mehr bauen in Zukunft. Ich lege da nur noch Geld drauf. 10.000 Euro hier, 50.000 da, 100.000 da. Irgendwann ist ja mal genug mit dem ganzen Kram, mit Spendengeldern für den Staat. Und jetzt fängst du an, eben mal eine mangelfreie, vollständige Planung abzufordern. Dann muss man elendig lang erklären, warum man hier hunderte Bedenken hat gegen die auszuführende Leistung, warum die Anschlüsse an die Attika nicht passen, warum die Fassadenanschlüsse nicht passen, warum der Heizkörper nicht an der Wand hält, weil die Wand einfach eine Glaswand ist und es keine Glas... Dübel gibt. Das ist absurd, was wir jetzt zu sehen kriegen. Ne? Warum in die Türzage nicht eingebaut werden kann, weil die Öffnung einfach doppelt so groß ist. Ne? Warum die Türliste nicht vom Handwerker zu stellen ist, weil der Handwerker gar nicht weiß, was der Auftraggeber alles will. Ne? Weil der Handwerker auch keine Vollmacht hat, den Elektriker in Verzug zu setzen, wenn er nicht zuliefert für die Türliste. Also es gibt so viele Dutzende Fälle, die ich im Kopf habe. Dann sind hunderte Bedenken da und schon hat man irgendwie als Handwerker so einen Stempel auf der Brust. Schwierig. Der will nur Geld. Der will nur Nachträge. Ist natürlich völliger Schwachsinn. Ja, es geht ja gar nicht um Nachträge und Geld. Es geht erstmal darum, dass man weiß, was zu bauen ist. Es geht erstmal primär darum, dass man eine effiziente Arbeitsvorbereitung auf die Reihe kriegen will, damit die Jungs später, wenn es mal irgendwann losgeht, wissen, was zu bauen ist. So, darum geht's und nichts anderes. Das heißt, wir haben als Fazit bis hierhin gar keine Ausführungsreifenpläne mehr oder der Planer denkt, er hätte ausführungsreife dargestellte Pläne, die aber nicht ansatzweise Entwurfspläne sind, die etliche Ausführungsvarianten offen lassen und damit nach höchstrichterlicher Rechtsprechung grob mangelhaft sind. Und der Auftraggeber kriegt dann vom Planer und vom Architekt zu erzählen, boah, nee, also mit dem hier wird's nichts, ne? Prognoseentscheidung, der wird in 3 Monaten anfangen, weil der fordert die ja ständig Pläne ab, besser kündigen. So. Was passiert dann? Der Auftraggeber glaubt ja blind den Ahnungslosen da draußen, ja, und spricht eine Kündigung aus. Schnell den Zweitbieter beauftragen, ohne natürlich neues Vergabeverfahren, was auch wieder grob korruptionsmäßig unwirksam ist, wo man auch gegen vorgehen kann im Übrigen. Und ja, dann gibt es wieder einen Sozialhandwerker, der dringend Geld und Zeit, dringend Geld braucht und Zeit hat. Seine Monteure stehen ja daheim rum, weil er nichts zu tun hat. Und der versucht dann das Projekt mit diesen beschissenen unvollständigen Grundlagen zu erfüllen. Die Folge dieses Zweitplatzierten ist maximaler Stresslevel im Büro, maximale Burnout-Risiken für die Projektleiter, weil nichts draußen vor Ort passt. Die sind nur noch am Telefonieren, weil die Monteure ständig Rückfragen haben. Maximales Verlustrisiko, weil die Monteure keine effizienten Arbeitsprozesse vor Ort vorfinden, weil halt wirklich nichts passt, was man mal bestellt hatte. Weil alle Details unklar sind, weil es Kollisionen gibt hier und dort und drüben. Ja, irgendwie wird es schon gehen und schwupp hat der nächste Betrieb schon wieder 100.000 oder 200.000 Euro Verlust erwirtschaftet. So läuft das. Ne? Aber der macht wenigstens. So. Das ist ungeschönt die Wahrheit, die wir von Norden bis Süden, von Westen bis Osten seit Jahren hier beobachten. Eine Katastrophe. So. Was der Auftraggeber bei diesem ganzen Schlamassel nicht checkt, ist, dass er mal die Eier in der Hose haben muss, den Planer schnellstmöglich loszuwerden, wenn die ersten Bieterfragen kommen. Ersatzvornahme androhen, Schadenersatzansprüche weitergeben, neuen Planer beauftragen und dann die ganzen Kosten beim gekündigten Planer reinholen. Damit dann ein Handwerker mal transparent und wettbewerbsmäßig und ja, vergleichbar anbieten kann, ja, dass der Handwerker weiß, welche Leistung auszuführen ist. So. Und zweitens, was der Auftraggeber auch überhaupt nicht weiß, und da wird er auch noch juristisch völlig falsch beraten, weil es ist ja klar, die Urteilstheoretiker, die haben ja keine Ahnung, was eine Ausführungsplanung können muss. Ja, haben die wirklich nicht. So. Deswegen war ja auch ganz am Anfang von mir die Intention, dass Auftraggeber einfach mal 3.000 oder 5.000 Euro ausgeben sollten für einen ÖBUF, damit sie mal verstehen, was hier das Problem ist, nämlich der Planer. Dann gibt es ein erstes außergerichtliches Schreiben des Handwerkers, zumindest die, die bei uns arbeiten, ja, mit einem Vergleichsangebot für eine einvernehmliche Kündigungsaufhebung, weil solche Kündigungsaussprüche sind immer, immer frei. Ja. Niemals aus wichtigem Grund, kann ja nicht. Wie soll es auch sein, wenn der Auftraggeber nicht mitwirkt? Ne? Es ist eine originäre Mitwirkungsverletzung, wenn der seine Ausführungsplanung nicht beibringt. So, damit ist er immer in einer freien Kündigung. Ne? Lieber Handwerker, also Zweitplatzierter, arbeite bitte ohne Ausführungsplanung. Ne? Das steht ja dahinter. Ja. So, und da gibt es ein Vergleichsangebot. Ne? Das liegt typischerweise so bei der Hälfte des Auftragswertes, weil du hast ja die Löhne und die Zuschläge nie erspart. Dann gibt es da zwei Schreiben hin und her, da wird man sich ausgetauscht auf juristischer Ebene und dann findet man entweder einen Weg, ja, der für alle wirtschaftlich ist, oder man muss tatsächlich einmal vors Landgericht in die Güteverhandlung. Und wenn ein Richter dann den Auftraggebern, also den armen Bauamtsleitern, die Frage stellt, hör mal, warum habt ihr denn hier keine Ausführungsplanung geliefert? Und die nur sagen, ja, mein Planer hat gesagt, das wäre Ausführungsplanung. Und dann die Streitverkündung machen mein Planer, ne? Also viel zu spät. Und sie dann trotzdem den Vergleich bezahlen müssen. Ist absurd. Ne? So läuft das wirklich. Du hast in 6 bis 8 Monaten als Handwerker, wenn du so gekündigt wirst, in der Regel so einen Vergleich in der Güteverhandlung, weil einfach sonnenklar ist, dass der Auftraggeber nicht in der Lage war, eine Kack-Ausführungsplanung zu bringen. So, und erst dann macht der Auftraggeber ja eine Streitverkündung mit seinem Planer, weil er will das ja nicht aus eigener Tasche zahlen. Ne? Die arme Gemeinde, die hat ja kein Geld. Die arme kleine Stadt, die hat ja kein Geld. Was machen die also? Streitverkündung mit dem Planer. So, und dann ziehen sie ihren Planer zur Rechenschaft. Wie absurd bitte ist das System? Wie kaputt bitte ist das System? Es liegt einzig und allein daran, dass die Auftraggeber keine eierne Hose haben, diese Kack-Reißleine bei den ersten Bieterfragen zu ziehen. Schlimm. Die Planer zahlen dann eben die Zeche in solchen Fällen. So. Und der Auftraggeber, der hat doppelt verloren. Der zahlt einmal den Handwerker, der gekündigt wurde, und der zahlt nochmal einen Handwerker, der leistet. Und wahrscheinlich zahlt er den doppelt und dreifach, weil der stellt auch Nachträge. Ne? Die sowieso gekommen wären. Sind ja sowieso Kosten, die der Planer natürlich als sowieso Kosten deklariert. Ja, das einfach mal so ein bisschen die verschiedenen Blinkwinkel, wie so eine typische Situation dann läuft. Wenn Auftraggeber mal wieder versuchen, die Reißleine zu ziehen und so einen komischen Handwerker loszuwerden. Jetzt ist die Frage natürlich, die ihr euch wahrscheinlich stellt, ja, wie kriege ich denn so eine Kündigung dann trotzdem irgendwie umgangen? Ich will ja nicht kündigen. Ja, will keiner. Ja, ehrbares Handwerk, wir wollen Verträge erfüllen, die wir schließen. So, aber nochmal, es gibt irgendwann den Punkt, wo du entscheiden musst, kann ich ohne Risiko bauen? Und Risiko meine ich technisch, zeitlich und vergütungstechnisch. Oder aber bleibe ich hart, weil das Risiko ist unüberschaubar. Und dann gibt es nur die zwei Wege. Entweder ich baue, ich kriege es durch Nachtragsmanagement in den Griff, zusätzliche oder generelle Leistungen, die dann kommen müssen, weil die Planung halt nicht da ist. Oder aber ich mache einen vernünftigen Vergleich bei einer Aufhebung und kriege dort zumindest mein Schmerzensgeld, was mir zusteht. Es gibt keine Grauzone. So. Und die in der Grauzone unterwegs sind, die einfach schaffen, ohne darauf zu pochen, ne, die merken später die klassischen Symptome. Zeiten laufen weg, also Stunden laufen aus dem Ruder. Nach Kalkulation dunkelrot, ne? Also Verlust ohne Ende. Stress ohne Ende im Büro. Der Chef muss ständig mithelfen in dem Projekt, weil der Projektleiter völlig überfordert ist. Logisch. Und schlaflose Nächte. Ja, das ist die Grauzone. Die macht für keinen Sinn. Ne, wenn ihr ständig in der Grauzone seid, dann ganz klarer Appell, liquidiert euren Betrieb, geht in die Berufsschule, da verdient ihr deutlich mehr und habt gar kein Risiko. Ne, und habt nur noch die Hälfte der Arbeitszeit. Grauzone macht keinen Sinn. So, und das soll einfach mal so ein bisschen wachrütteln oder reflektieren gegenüber diesen Projekten, wo es zu möglichen Kündigungen kommen kann oder zu Kündigungen kommt. So, und wenn ihr dann auch noch Juristen anfragt, die keine Ahnung haben bei Kündigungsvergleichen und euch ankommen mit 5% BGB, die können direkt in die Tonne treten. Hört euch bei uns hier am besten nochmal in einer Podcast-Folge das Thema an, warum Baurechtler oder die falschen Baurechtler, ne, die haben keine Ahnung. 5% ist Verarscherei. Das sind Baurechtler, die keine Ahnung haben. Die keine Ahnung haben von Zahlen, die keine Erfahrung haben in solchen Vergleichen und so weiter. Vergesst die bitte. Ja? Wenn man das einfach lösen will und ihr habt so eine Situation, müsst ihr euch einfach melden bei uns. Dann schauen wir gemeinsam, was bei euch da die Phase ist, um das in Zukunft zu vermeiden und vor allen Dingen in einem akuten Fall dann eben in den Griff zu kriegen. Ja. Genau, das soll es einfach von mir gewesen sein, von mir hier aus Wittlich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt www.vob.de/termin und buche dir einen Termin. In diesem 30-minütigen, unverbindlichen Erstgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du für die Klarheit und Transparenz vor Beginn der Ausführung sorgst und wie du in gestörten Bauprojekten das vergütet bekommst, was dir zusteht. Vergiss eine Sache bitte nicht. Deine Projekte verbessern sich nicht von alleine. Du brauchst einen Trainer, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen und Dokumente du erstellen sollst und welche nicht. Wir haben Betriebe in ganz Deutschland und allen Gewerken in kleinen und Megaprojekten dabei geholfen, ihren Handwerksbetrieb wieder auf Augenhöhe zurückzubringen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann sichere dir jetzt einen Termin unter www.vob.de/termin.